großen Vortrag im Steinecke Saal, da hat jeder eigentlich frei vorgetragen, alles frei. Da waren nur Stenogramm und Notizen da. Er hatte erst dann eigentlich so ein Buch gearbeitet, aber inhaltlich war es das Gleiche. Und er hat damals so gewirkt und so die Menschen hingerissen, gerade weil er natürlich frei sprach. Ich war 4 Wochen überhaupt restlos erschüttert, aber leider dann sumpft man wieder. Den Frieden will ich zeigen dir, erlebbar schon hienieden, lose Glaubenssache nicht. Hat einer den einmal erlebt, so wird er seiner stets gedenkend das Hängen an der Welt bezwingen. Wem sich die Verstrickung der Wesen in den Kreislauf der Wiedergeburten in dieser Weise darstellt, der wird, ja muss, aus einem innersten Wesen heraus, das sich vor einer solchen Aussicht entsetzt, sehnsüchtig Ausschau halten, ob denn keine Rettung aus dieser verzweifelten Situation möglich ist. Wie Sie wissen, zeigt der Buddha den Weg der Rettung in seinem erlesenen 8-fachen Pfade, der aus dieser Welt des furchtbaren Samsaro hinaus und zum anderen Ufer hinüberführt, wo es keinen Kreislauf der Wiedergeburten mehr gibt, sondern ewige Unbeweglichkeit und damit der große Friede herrscht. Zu diesem absoluten Glückszustande erwacht noch in diesem Leben, wer noch in ihm im vollendeten Anatta-Anblick seine Persönlichkeit als ihm so wesensfremd anzuschauen gelernt hat, wie etwa ein Mann, dem man im Zustand des Schlafes eine Brillenschlange um den Hals gelegt hatte, nach Wiedererlangung des Bewusstseins diese Schlange voll Entsetzen als etwas Fremdes, ja ihm den Tod bringendes anstarrt. Nur wer die ganze Fürchterlichkeit des Samsaro erkannt hat, begreift und erfährt die Seligkeit der Erlösung, nämlich eben die Seligkeit der Überwindung des Loskommens von dieser Irrfahrt. Restlos verwirklicht aber wird dieser absolute Glückszustand, wenn ein solcher Erwachter aus dem Gefährte, mit dem er die Weltenirrfahrt des Samsaro gemacht hatte, nämlich aus seinem eigenen Körper in seinem letzten Tode für ewig aussteigt und in keinen neuen Körper mehr eingeht. Diese höchste, regungslose, von jeder Tätigkeit freie Wirklichkeit, in die ein Erwachter, befreit von jedem Körper und damit von jeder Persönlichkeit untertaucht, hat auch Schopenhauer überaus deutlich geahnt und drastisch darzustellen gewusst. Gerade in solchen Äußerungen zeigt sich seine ganze Größe, als er schrieb, wenn wir aus einem uns lebhaft affizierenden Traume erwachen, so ist, was uns von seiner Nichtigkeit überzeugt, nicht so sehr sein Verschwinden, als das Aufdecken einer zweiten Wirklichkeit, die unter der uns so sehr bewegenden des Traumes verborgen lag und nun hervortritt. Wir haben eigentlich alle eine bleibende Ahnung oder ein Vorgefühl, dass auch unter dieser Wirklichkeit, in der wir leben und sind, eine zweite, andere verborgen liegt. Sie ist das Ding an sich, das Hippar, das eigentlich Reale zu diesem Onar, unserem gegenwärtigen Lebensraume. Zu dieser höchsten Wirklichkeit erwacht also der buddhistische Heilige noch während seines Lebens hier auf Erden. Freilich, damit schwindet für die gegenwärtige Menschheit und damit für uns selbst die Möglichkeit zur höchsten Erwachung wieder dahin. Denn wessen innerer Seelen- und Geisteszustand und wessen äußere Verhältnisse sind heutzutage wohl derart, dass er den Gang in die Heimlosigkeit als die einzige Möglichkeit, die höchste Erwachung noch in diesem Leben zu erreichen, antreten könnte? Aber nun kommt das ganz Gewaltige des vom Buddha gezeigten Weges. Er hat diesen Weg so gestaltet, dass auch ein Weltmensch in einem weltlichen Berufe und als Familienvater oder Familienmutter noch in seinem gegenwärtigen Leben so weit kommen kann, dass er nie wieder in das Gespensterreich, das Tierreich oder in eine Hölle absinken kann und er in längsten 7 weiteren Existenzen unter glücklichen Verhältnissen als Mensch oder in einer Himmelswelt die höchste Erwachung erreichen wird. Ein solcher Mensch weiß dann auch in höchster Gewissheit, es stellt sich in ihm das unerschütterliche Wissen ein, dass dem so ist. Wer, der sich über die Schrecken der Wiedergeburt klar geworden ist, wollte nicht die vom Erwachten dargebotene Hand mit Inbrunst ergreifen und diesen Weg gehen? Wer es tut, der ist ein Sotapanno geworden, einer, der in den Strom eingetreten ist, der in die friedvolle Ewigkeit führt. Von einem solchen Sotapanno wird im Anguttara Nikayo gesagt: Ein mit Erkenntnis ausgestatteter Mensch, Mönche, ist unfähig, 6 Dinge aufsteigen zu lassen. Den Glauben an Persönlichkeit, den Zweifel, das Hängen an religiösen Zeremonien und Gebräuchen, eine in den Abgrund führende Gier, einen in den Abgrund führenden Hass, eine in den Abgrund führende Verblendung. Im Sutta Nipado aber lesen wir: Die hohen Wahrheiten, wer klar durchschaut, wohl aufgezeigt vom abgrundtiefen Weißen, mag der auch noch so arg nachlässig sein, ein achtes Dasein wird er nicht erleiden. Zugleich mit dieses Schauens Aufgang ja verschwinden diese 3, der Glaube an Persönlichkeit, die Zweifelsucht und Hang zu frommen Bräuchen. Und keine Tat kann er begehen mehr, die in des Daseins Tiefen führen könnte. Im 6er Buch lesen wir: 6 Vorteile, Mönche, bringt die Verwirklichung der Frucht der Sotapannaschaft. Welche 6? In der guten Lehre steht man fest. Man ist keinem Rückschritt mehr unterworfen. Hat man das Ziel erreicht, gibt es keine Leiden mehr. Man ist mit außergewöhnlicher Erkenntnis ausgestattet. Die Ursache hat man durchschaut und die ursächlich gewordenen Dinge. Wann ist man nun ein solcher Sotapanna? Sie wissen es oder glauben es wenigstens zu wissen. Aber sie wissen es noch nicht. Zunächst wissen sie bestimmt, dass zur Sotapannaschaft das auf Erkenntnis beruhende Vertrauen zum Buddha, zum Dhammo, zum Sangho gehört. Dieses Vertrauen muss auf Erkenntnis beruhen. Das heißt, es muss aus der Einsicht in die offensichtliche Richtigkeit des Anatta-Gedankens geboren sein. Und diese Einsicht muss so groß und so stark sein, dass jeglicher Zweifel an der Buddha-Lehre für immer geschwunden ist, und man in vollendeter Selbstsicherheit verharrt, man also von den Ansichten und Überzeugungen anderer über das, was Buddha-Lehre ist, völlig unabhängig geworden ist. Inwiefern, o Herr, eignet sich ein Jünger von dir deine Botschaft an? Ist er der Belehrung zugänglich, über den Zweifel hinübergekommen, jeglicher Ungewissheit entronnen? Und verweilt er in vollendeter Selbstsicherheit, von keinem anderen mehr abhängig in allem, was deine Botschaft betrifft? Fragt Acivesano den Buddha. eine Frage, die eben mit der anderen zusammenfällt, wann man ein Sotapanno ist. Der Buddha gibt die Antwort. Da sieht Ativesano, ein Jünger von mir, was es auch an körperlicher Form gibt, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Jede körperliche Form sieht er der Wirklichkeit gemäß, in rechter Weisheit also an. Das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Was es auch an Empfindung, an Wahrnehmung, an Gemütstätigkeiten, an Bewusstsein gibt, ob eigen oder fremd, grob oder fein, gemein oder edel, ferne oder nahe, vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, jede Empfindung, jede Wahrnehmung, jede Gemütstätigkeit, jedes Bewusstsein sieht er der Wirklichkeit gemäß, in rechter Weisheit also an. Das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Insofern, Ativesano, eignet sich ein Jünger von mir meine Botschaft an, ist er der Belehrung zugänglich, über den Zweifel hinübergekommen, jeglicher Ungewissheit entronnen und verweilt er in vollendeter Selbstsicherheit, von keinem anderen mehr abhängig in allem, was meine Lehre betrifft. Der gleiche Gedanke wird im Sanjutta Nikaya zum Ausdruck gebracht. Wenn Mönche, ein erlesener Jünger, dieser fünf Haftensgruppen entstehen und vergehen, die Lust, die sie bringen, und das Elend, das sie im Gewölge haben, so wie man ihnen entrinnt, der Wirklichkeit gemäß versteht, so wird er ein erlesener Jünger genannt, ein Sotapanno, der dem Abweg entgangen, der höchsten Erwachung gewiss ist. Um ein Sotapanno zu sein, muss man mithin den Anatta-Gedanken, also den Gedanken, dass alles, was ich an mir und um mich wahrnehme, nicht mein Selbst ist, so deutlich schauen, dass ich die vollendete Selbstsicherheit über die vier hohen Wahrheiten, die ja im Anatta-Gedanken gründen und kulminieren, einstellt. Einem in die Erde fest eingerammten Torpfosten, der von den Stürmen nicht mehr erschüttert werden kann, vergleiche ich den wackeren Mann, der die hohen Wahrheiten in Erkenntnis schaut. Erst dann kann man ja auch das auf Erkenntnis beruhende Vertrauen zum Buddha, zu seiner Lehre und zu seiner Gemeinde und damit die drei ersten Erfordernisse der Sotapannaschaft haben. Erst dann kann man aber auch das vierte Sotapannaschaftserfordernis erfüllen, indem nur eine solche Erkenntnis und ein solches Vertrauen die Kraft hierzu verleiht. Welches ist aber dieses vierte praktische Erfordernis? Sie werden wohl erwidern, die Einhaltung der fünf Silas. Aber das ist nicht richtig. Die fünf Silas gelten für alle Laienanhänger des Buddha. Auch für jene, die nicht auf dem Sotapanna-Pfade wandeln, sondern nur ihre nächste Zukunft nach dem Tode sicherstellen wollen. Inwiefern, o Herr, ist man ein Anhänger? Wenn man Mahanamo, seine Zuflucht zum Erwachten, zu seiner Lehre und zu seiner Gemeinde genommen hat, dann ist man ein Laienanhänger. Inwiefern aber, o Herr, ist man ein sittlicher Laienanhänger? Wenn Mahanamo, der Anhänger, sich des Tötens von Lebewesen enthält, sich des Nehmens des Nichtgegebenen enthält, sich unerlaubter Lüste enthält, sich des Lügens enthält, sich des Genusses berauschender und betäubender Mittel und Getränke enthält, dann ist er ein sittlicher Laienanhänger. Ein Sotapanno aber muss mehr leisten. Das Charakteristische seines praktischen Handels schildert der Buddha immer wieder wie folgt. Er hat sich sittliche Eigenschaften erworben, die den Erlesenen wohlgefällig sind und die sein ganzes Benehmen bestimmen, die keine Angriffsfläche bieten, sondern untadelig, makellos sind, die innerlich frei machen, von den Weisen gepriesen werden, nicht in die Irre führen, sondern zur Konzentration hinleiten. Diese Eigenschaften also sind das Besondere, das Auszeichnende eines Sotapanna-Lebens. Das aber will sagen, das ganze Gehaben eines Sotapanna in Gedanken, Worten und Werken muss derart sein, dass es das Wohlgefallen der Erlesenen, erlesen natürlich im buddhistischen Sinne, sagen wir gleich im Sinne des Buddha genommen, finden würde, wenn sie es beobachteten. Die tägliche Gewissenserforschung, die jeder gute Buddhist am Abend pflegt, hat sich also nicht bloß auf die Einhaltung der fünf Silas zu beschränken, sondern man hat sich dabei vor allem auch zu fragen, ist mein Benehmen derart, dass auch der Buddha mit mir zufrieden wäre, wenn er mich in meinem täglichen Leben beobachtete, dass er also zu mir sprechen könnte, Freund, du stehst zwar noch im Weltleben, hast deinen Beruf, lebst in der Familie, aber du machst mir als mein Jünger Ehre. Du hältst nicht bloß die fünf Sila, du bist auch in deinen Berufspflichten treu und sorgst gewissenhaft für die deiner Obhut Anvertrauten. Du bist gegenüber allen Lebewesen, mit denen du in Berührung kommst, nicht roh und grob und nicht rechthaberisch und streitsüchtig, sondern du bist stets freundlich und zartfühlend und dienstbeflissen. Du bist auch in hohem Maße freigebig, insbesondere im Hinblick auf die drei Juwelen. Du bist auch dankbar, wo du Dankbarkeit schuldig bist. Für dich selber bist du genügsam, bist bescheiden, nicht eitel, am allerwenigsten in der Kleidung. Vor allem aber verwendest du deine freie Zeit mehr und mehr auf die immer größer werdende Durchdringung der vier erlesenen Wahrheiten. Will man, dann kann man die Gewissenserforschung auch untertags beliebig oft wiederholen, indem man sich im Stillen fragt, würde ich in dem, was ich gerade denke, rede, tue, die Zustimmung des Erhabenen erhalten, wenn er hinter mir stünde? Zu den erlesenen Sitten eines Sotapanno gehört aber auch die Pflege einer aufrichtigen und wahren Freundschaft mit Gleichgesinnten. Eine Freundschaft, wie sie in den Worten des Erwachten gerühmt wird, für einen jüngeren Mönch, der noch nicht vollendet ist, wohl aber dem Zustand der allerhöchsten Sicherheit zustrebt und demgemäß sich müht, sehe ich kein so nutzbringendes äußeres Hilfsmittel wie die Freundschaft mit Guten. Ein junger Mönch, der Gute zu Freunden hat, gibt das Unheilsame auf und pflegt das Heilsame. Aus diesen Worten können Sie auch sehen, wie verkehrt das Unternehmen ist, den Heilsweg allein gehen zu wollen. Das können bloß solche riskieren, die schon ganz erheblich fortgeschritten sind. In den Anfängen des Weges ist ein solches Unterfangen in hohem Maße gefährlich. Deshalb stellt ja auch Sariputta, der Größte nach dem Erwachten, im 33. Sutta des Digha Nikaya als die vier Erfordernisse der Sotapannaschaft auf, den Anschluss an gute, gleichgesinnte Menschen, das Hören oder was für uns gleichbedeutend ist, das Studium der Buddha-Lehre, gründliches Nachdenken und beschauliche Betrachtung. Und hat man sich von der Richtigkeit der Buddha-Lehre überzeugt, auch wirklich der Buddha-Lehre gemäß zu leben. beachten Sie wohl, dass die Freundschaft mit guten, gleichstrebenden Menschen an erster Stelle steht. Ein guter Freund ist nicht nur der halbe, sondern der ganze Weg, heißt es im Samyutta Nikaya. An anderer Stelle verlangt der Buddha als Ergänzung zu diesen vier Gliedern der Sotapanna-Schaft Folgendes. Hausväter, ihr habt euch also zu üben. Mögen wir von Zeit zu Zeit die Freude gewinnen, die die Abgeschiedenheit gewährt und in ihr verweilen. Für den erlesenen Jünger gibt es, wenn er in der Freude der Abgeschiedenheit verweilt, keine Möglichkeit sinnlichen Leidens und Trübsinns, so wenig wie sinnlichen Wohlergehens und Frohsinns. Er kann sich bereits auf das Nibbana freuen. Wenn ein Mönch Sinn für das Erhabene hat und sich auf das Nibbana freut, dann ist er fähig, das unvergleichliche Kühlwerden zu verwirklichen. Also, nur wer die Herrlichkeit Nibbanas so durchschaut hat, dass er sich auf diesen Zustand zu freuen vermag, der ist ein Sotapanno, unter welchem eben ein zur Leidensvernichtung fähiger verstanden wird. Sie sehen es, dass es gar nicht so einfach ist, ein Sotapanno zu sein. Es ist nicht leicht, die Abgeschiedenheit zu lieben und sich auf den Nibbana-Zustand zu freuen. Es ist auch nicht leicht, jederzeit die Billigung des Erwachten zu finden, wird doch damit so ziemlich allen eine ganz gewaltige Charakteränderung zugemutet. Wer von Ihnen aber hat diese Charakteränderung bereits vollbracht? Doch darf man deshalb nicht mutlos werden. Was ich Ihnen beschrieben habe, das ist der vollendete, der vollkommene Sotapanno, der bereits die Frucht des Sotapanna-Weges gepflückt hat. Sotapanno ist aber auch schon derjenige, der noch auf dem Wege dazu ist, der sich also das erkenntnismäßige Niveau und das sittliche Gehaben, wie es den Erlesenen bei einem Weltmenschen wohlgefällig ist, erst noch erkämpft. Aber er muss ernstlich kämpfen. Und dann muss in jedem Falle seine Erkenntnis von der Wahrheit der Buddha-Lehre und der Richtigkeit des von ihr gezeigten Weges zum absoluten Glückszustand schon so tief und so lebendig sein, dass er gar wohl fühlt, er werde in diesem Kampfe um das Ziel der Sotapanna-Schaft nie mehr erlahmen können. Auch der, der an der Verwirklichung der Sotapanna-Schaft ernst arbeitet, bezeichnet man als einen Sotapanno, heißt es im 33. Sutta des Digha Nikaya. Von diesen Sotapannos zweiten Grades mögen die einen mit scharfen Geisteskräften begabt sich auf ihre eigene Erkenntnis der Wirklichkeit, wie sie der Buddha lehrt, stützen. Ein solcher wird ein der Wahrheit Ergebener genannt, während andere, schwächer an Geisteskräften, bei der Beschäftigung mit der Buddha-Lehre ihre Größe mehr fühlen und das aus diesem Gefühle herauswachsende Vertrauen zum Buddha und seiner Lehre zum Stützpunkt für die Läuterung ihres Charakters nehmen. Ein solcher wird ein Satanusari, ein seinem Vertrauen folgender genannt. Diese Einteilung der Sotapannos zweiten Grades wird auch in den folgenden Worten getroffen. Die körperliche Form, die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten, das Bewusstsein sind vergänglich, der Veränderlichkeit unterworfen und wegen dieser Vergänglichkeit leidvoll, also nicht unser Selbst. Wer diese Wahrheiten vertrauensvoll annimmt, sich zu ihnen hingezogen fühlt, der wird ein seinem Vertrauen folgender genannt. Wer diese Wahrheiten mäßig begreift, der wird ein der Wahrheit Ergebener genannt. Sowohl von dem seinem Vertrauen folgenden als dem der Wahrheit Ergebenen heißt es dann, er ist auf den richtigen Weg gelangt, in den Bereich der Erlesenen. Er ist hinübergekommen über den Bereich der Weltmenschen. Er ist unfähig, eine Tat zu begehen, die zu einer Wiedergeburt in der Hölle, in einem tierischen Schoße oder in der Gespensterwelt führt. Er ist unfähig zu sterben, ehe er die Frucht der Sotapanna-Schaft erreicht hat. Aus dieser Stelle folgt weiter. Das Vertrauen bzw. die Erkenntnis eines Sotapanna zweiten Grades muss bereits so stark sein, dass es eine transzendentale Umwandlung seines tiefsten Wollens, seines Durstes bewirkt. Er ist unfähig geworden, eines der Silas in einem Grade zu verletzen, dass die Gefahr der Wiedergeburt in einer Hölle, der Tierwelt oder Gespensterwelt entstehen könnte. Ja, er kann schlechterdings nicht einmal mehr sterben, ehe er die Frucht der Sotapanna-Schaft erreicht hat, also ein vollkommener Sotapanno geworden ist. Aber gerade weil man zu einer schweren Verletzung der Silas unfähig geworden ist, mag einem zeitweise noch Willensschwäche im Übrigen übermannen. Das kann man indessen gelassen hinnehmen. Diejenigen, welche die vier hohen Wahrheiten viel erwägen, werden, auch wenn sie zeitweise wieder nachlässig werden, kein achtes Dasein mehr erleiden, heißt es im Sotanipata. Solche noch um die Frucht der Sotapanna-Schaft ringenden Sotapannos gleichen dem zarten Kälbchen im folgenden wunderbaren Gleichnisse des Buddha, im 34. Sutta des Majjhima Nikaya. Es war einmal ein Mönch in Magadha, ein Rinderhirt von hellem Verstande, der im letzten Monate der Regenzeit im Herbste nach genauer Untersuchung des diesseitigen Ufers, nach genauer Untersuchung des jenseitigen Ufers des Ganges seine Herde in eine richtige Furt trieb, hinüber zum Ufer von Subideha. Zuerst trieb er die Stiere hinein, die Väter der Herde, die Führer der Herde. Diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil an das andere Ufer. Hierauf trieb er die starken Kühe und Ochsen hinein. Und auch diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil an das andere Ufer. Hierauf trieb er die Farren und Fersen hinein. Und auch diese durchkreuzten die Strömung des Ganges und gelangten heil an das andere Ufer. Hierauf trieb er die schwächlichen Kälbchen hinein. Und auch diese durchkreuzten die Strömung und gelangten heil an das andere Ufer. Zuletzt, ihr Mönche, war noch ein zartes Kälbchen da, eben erst geboren, der Mutter unter Wehegebrüll entrissen. Und auch dieses durchkreuzte die Strömung des Ganges und gelangte heil an das andere Ufer. Und warum das? Weil ja Mönche, jener verständige Rinderhirt aus Magadha, im letzten Monat der Regenzeit im Herbste, nach genauer Untersuchung des diesseitigen Ufers, nach genauer Untersuchung des jenseitigen Ufers des Ganges, seine Herde in eine richtige Furt trieb, hinüber zum Ufer von Subideha. Ebenso auch Mönche ist es mit jenen Asketen und Brahmanen, die diese Welt verstehen und jene Welt verstehen, das Reich des Todes verstehen, das Reich der Freiheit verstehen, die Zeitlichkeit verstehen und die Ewigkeit verstehen. Wer der Schwimmkunst dieser trauen will, dem wird es zu langem Wohle und Heilig reichen. Gleich wie nun Mönche jene Stiere, die Väter der Herde, die Führer der Herde, die Strömung des Ganges durchkreuzten und heil an das andere Ufer gelangten, ebenso Mönche haben jene Mönche, die Heiligen, Einflussvernichter sind, die getan haben, was ihnen zu tun oblag, die in rechter Weisheit erlösten, die Strömung des Todes durchkreuzt und sind heil an das andere Ufer gelangt. Gleich wie Mönche jene starken Kühe und Ochsen die Strömung des Ganges durchkreuzten und heil an das andere Ufer gelangten, ebenso Mönche werden jene Mönche, welche die fünf Fesseln, die an die Reiche der Sinnenlust binden, vernichtet haben, emporsteigen und in einer der höchsten Lichtwelten ins Nirvana eingehen, werden auch sie die Strömung des Todes durchkreuzen und heil an das andere Ufer gelangen. Gleich wie Mönche jene Farren und Fersen die Strömung des Ganges durchkreuzten und heil an das andere Ufer gelangten, ebenso werden auch jene Mönche, die von Gier, Hass und Verblendung erleichtert sind, die deshalb nur einmal noch in die Welt der Sinnenlust zurückkehren müssen, die Strömung des Todes durchkreuzen und heil an das andere Ufer gelangen. Gleich wie Mönche jene schwächliche Kälbchen, die Strömung des Ganges durchkreuzen und heil an das andere Ufer gelangen, ebenso werden jene, welche nach Vernichtung der drei Fesseln Sotapannos geworden sind, die Strömung des Todes durchkreuzen und heil an das andere Ufer gelangen. Gleich wie Mönche jenes zarte Kälbchen, das eben erst geboren, der Mutter unter wehe Gebrüll entrissen ward, die Strömung des Ganges durchkreuzte und heil an das andere Ufer gelangte, ebenso werden jene, sei es von ihrer Erkenntnis, sei es von ihrem Vertrauen geleitet, die auf dem Wege sind, die Frucht der Sotapannaschaft zu erreichen, werden auch diese die Strömung des Todes durchkreuzen und heil an das andere Ufer gelangen. Ende gut, alles gut. In den Himmel gehen, die wohlgewandelt sind. Völlig erlöschen die Einflüsse. Ich muss jetzt an diesen Vortrag denken. Das war so namenlos erschütternd, wie das der Martin sprach. Damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, sie von Neuem anzuspornen, sich über die Gefahren und Schrecken der Wiedergeburt in einer Weise klar zu werden, dass daraus von selbst der eiserne Entschluss hervorwächst, ihre Erkenntnis in dem Maße zu vertiefen und ihr sittliches Verhalten so weit zu verbessern, dass sie sich spätestens in ihrer Todesstunde sagen können: Oh, welch ein Glück! Welch ein Erbarmen! Ich gleiche nun jenem zarten Kälbchen, das eben erst geboren, der Mutter mit Wehegebrüll entrissen, die Strömung des Ganges durchkreuzte und heil an das andere Ufer gelangte. Bin ich doch aus dem Munde des Erwachten geboren und wenigstens auf dem Wege die Frucht des Stromeintrittes zu erlangen. Ich bin also wenigstens ein Sotapanno zweiten Grades, habe also höchstens noch sieben weitere Existenzen vor mir, die ich unter vornehmen Geschlechtern im Menschenreiche oder in einer Himmelswelt durchlaufen werde, um dann für ewig in die Herrlichkeit Nirvanas unterzutauchen. Bei diesem Streben sei folgende wunderbare Rede ihr ständiger Begleiter. Der Erhabene sprach: Nicht auszudenken, Mönche, ist ein erster Anfang des Laufes der Wiedergeburten, unerkennbar ein Beginn, der durch das Nichtwissen gehemmten, vom dürstenden Willen gefesselten, immer weiter wandernden, immer weiter eilenden Wesen. Es kommt eine Zeit, Mönche, wo der große Ozean austrocknet nicht mehr ist. Aber nicht wird es, ihr Mönche, ein Ende des Leidens geben für die Wesen, die durch Nichtwissen gehemmt, vom dürstenden Willen gefesselt, immer weiter wandern, immer weiter eilen. Es kommt eine Zeit, Mönche, wo der Sinero, der König, der Berge zerstört wird, vernichtet wird, nicht mehr ist. Aber nicht wird es, ihr Mönche, ein Ende des Leidens geben für die Wesen, die durch das Nichtwissen gehemmt, vom dürstenden Willen gefesselt, immer weiter wandern, immer weiter eilen. Es kommt eine Zeit, Mönche, wo die große Erde zerstört wird, vernichtet wird, nicht mehr ist. Aber nicht wird es, ihr Mönche, ein Ende des Leidens geben für die Wesen, die vom Nichtwissen gehemmt, vom dürstenden Willen gefesselt, immer weiter wandern, immer weiter eilen. Gleich wie Mönche ein mit einem Riemen an einem starken Pfosten oder Pfeiler gebundener Hund, wenn er geht, um den Pfosten oder Pfeiler herumgeht, wenn er steht, beim Pfosten oder Pfeiler steht, wenn er sich setzt, sich neben dem Pfosten oder Pfeiler setzt, wenn er sich legt, sich an den Pfosten oder Pfeiler legt, ebenso, Mönche, sieh dir das Wunderding nicht kennende Weltmensch seinen Körper also an. Der gehört mir, der bin ich, der ist mein Selbst. Sieh die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten, das Erkennen also an. Die gehören mir, die bin ich, die sind mein Selbst. Wenn er geht, geht er um diese fünf Haftensgruppen herum. Wenn er steht, steht er bei diesen fünf Haftensgruppen. Wenn er sich setzt, setzt er sich neben diese fünf Haftensgruppen. Wenn er sich legt, legt er sich auf diesen fünf Haftensgruppen. Er rennt, hetzt von körperlicher Form zu körperlicher Form. Von Empfindung zu Empfindung, von Wahrnehmung zu Wahrnehmung, von Gemütstätigkeit zu Gemütstätigkeit, von Erkennen zu Erkennen. Und so kommt er nicht los von der körperlichen Form, von der Empfindung, der Wahrnehmung, den Gemütstätigkeiten, dem Erkennen. Er kommt nicht los von Geburt, von Krankheit, Altern und Tod, von Sorgen, Klagen, Trübseligkeiten, Aufregungen. Er kommt nicht los vom Leiden, erkläre ich. Deshalb, Mönche, habt ihr immer und immer wieder euer eigenes Gemüt zu betrachten. Lange Zeit hindurch ist dieses mein Gemüt verunreinigt worden durch Gier, durch Hass und Verblendung. Durch Verunreinigung des Gemütes, Mönche, werden die Wesen verunreinigt. Durch Läuterung des Gemütes werden die Wesen rein. Mönche, habt ihr schon einmal ein buntes Gemälde gesehen, das man Schaustück nennt? Ja, ja. Nun, Mönche, ein solches Schaustück genanntes buntes Gemälde ist durch das Gemüt so bunt geworden. Noch bunter, Mönche, als ein solches als Schaustück dienendes buntes Gemälde aber ist das Gemüt. Deshalb, Mönche, habt ihr immer und immer wieder euer eigenes Gemüt zu betrachten. Lange Zeit hindurch ist dieses Gemüt verunreinigt worden durch Gier, Hass und Verblendung. Durch Verunreinigung des Gemütes, Mönche, werden die Wesen verunreinigt. Durch Läuterung des Gemütes werden die Wesen rein. Mönche, ich sehe keine so bunten Wesen als die Wesen des Tierreiches. Diese Wesen des Tierreiches sind durch das Gemüt so bunt geworden. Noch bunter als diese Wesen des Tierreiches, Mönche, aber ist das Gemüt. Deshalb, Mönche, hat ein Mönch immer und immer wieder sein eigenes Gemüt zu betrachten. Lange Zeit hindurch ist dieses Gemüt verunreinigt worden durch Gier, Hass und Verblendung. Durch Verunreinigung des Gemütes werden die Wesen verunreinigt. Durch Läuterung des Gemütes werden die Wesen rein. Gleich wie Mönche ein Färber oder Maler mit Farbe, Lack, Gelbwurz oder Indigo oder Farbrödel auf einer wohlpolierten Tafel oder Wand oder auf einem Buchdeckel eine weibliche oder männliche Gestalt mit allen Haupt- und Nebenorganen erstehen lässt, so lässt er das Wunderding nicht kennende Weltmensch im Verlaufe seines Samsaro immer und immer wieder eine körperliche Form, Empfindung, Wahrnehmung, Gemütstätigkeiten und Erkennen erstehen, die seinem Triebleben, wie es dieses in seinem Gemütsleben gestaltet, adäquat sind. Der das Wunder, den kennende, erlesene Jünger, aber betrachtet seine körperliche Form nicht als sich selbst, noch sich selbst als die körperliche Form, noch in sich selbst die körperliche Form, noch in der körperlichen Form sich selbst. Er betrachtet die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gemütstätigkeiten nicht als sich selbst als diese, noch in sich selbst diese, noch in diesen sich selbst. So rennt er nicht, hetzt nicht von körperlicher Form, von Empfindung zu Empfindung, von Wahrnehmung, von Gemütstätigkeit zu Gemütstätigkeit, von Erkennen zu Erkennen. Und so kommt er los von der körperlichen Form, der Empfindung, der Wahrnehmung, den Gemütstätigkeiten, dem Erkennen. Er kommt los von Geburt, von Krankheit, Alter und Tod, von Sorgen, Klagen, Trübseligkeiten, Aufregungen. Er kommt los vom Leiden, erkläre ich. Sobald ihre sittlichen Kämpfe und die Fortschritte in diesem einmal derartig sind, dass sie den Stromeintritt mit gutem Gewissen von sich konstatieren können, dann hat ihr Leben seinen Sinn erfüllt. Dann wird auch ihr kommender, vielleicht schon gar bald bevorstehender Tod seine Schrecken für sie verloren haben. Ja, ihr Sterbetag, der ihr gegenwärtiges Leben abschließt, wird ein Festtag werden, noch viel erhabener als der Sterbetag des großen Königs Sudassano, von dem im 17. Sutta des Dhyanikaya berichtet wird. In Vorzeiten, Anando, in einem goldenen Zeitalter, lebte einmal ein großer König namens Sudassano. Der besaß ein prächtiges Reich, prächtige Städte, prächtige Paläste, prächtige Schätze, eine prächtige Königin, prächtige Untertanen, die ihn vergötterten, und drei prächtige Eigenschaften: Selbstbeherrschung, Selbstbeschränkung und eine verschwenderische Freigebigkeit. Er hielt Speisen für Hungrige bereit, Trank für Durstige, Kleidung für Entblößte, Wagen für die Reisenden, Ruhestätten für die Ermüdeten, Frauen für Brautlustige, Gold und Münzen für Bedrohte und Verschuldete. Eines Tages aber wurde ihm mitten in seiner Herrlichkeit also zumute. Hinweg mit ihr Gedanke der Lust, hinweg mit ihr Gedanke der Missgunst, hinweg mit jedem Gedanken, irgendeinem Wesen wehe zu tun. Und er durchstrahlte mit gütigem Geiste zuerst eine Richtung, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte, ebenso nach oben und unten. Alles, allüberall in sich umfassend, durchstrahlte er die ganze Welt mit gütigem Geiste, mit weitem, großem, unbeschränktem, frei von Missgunst und Abneigung. Und ebenso durchstrahlte er mit mitleidsvollem Geiste, mit freudevollem Geiste, mit gleichmütigem Geiste zuerst eine Richtung, dann die zweite, die dritte und vierte, ebenso nach oben und unten. Alles, allüberall in sich umfassend, durchstrahlte er die ganze Welt mit mitleidsvollem, mit freudevollem, mit gleichmütigem Geiste, mit weitem, großen, unbeschränkten, frei von Missgunst und Abneigung. Und als viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vergangen waren, dachte die Königin Subhadra: Lang ist es her, dass ich den König Sudarsana gesehen habe. Ich will ihn besuchen. Und sie zog mit dem Frauengesinde in reichem Schmucke zum Palast, in dem der König wohnte. Und der große König Sudarsana empfing die Königin in dem Palmenhain vor dem Schlosse auf einem Ruhebett. Und als die Königin ihn erblickte, dachte sie: Heiter ist des Königs Angesicht, helle Hautfarbe und rein. Der große König wird doch nicht etwa sterben. Und sie sprach also zu ihm: Du hast, o großer König, ein prächtiges Reich, prächtige Städte, prächtige Paläste, prächtige Schätze, ein prächtiges Frauengesinde, prächtige Untertanen. Daran, o König, erquicke deinen Willen, lass dir am Leben gelegen sein. Der große König aber sprach: Lang hindurch, o Königin, bist du mir auf erwünschte, liebreiche, angenehme Art entgegengekommen, und nun kommst du mir in meiner letzten Stunde auf unerwünschte Art, auf lieblose, unangenehme Art entgegen. So, o Königin, sollst du mir entgegenkommen. Alles, was lieb und angenehm ist, ist dem Fluche der Veränderlichkeit unterworfen, muss anders werden, muss sich wieder auflösen. So stirbt denn, o Königin, König, nicht in Wünschen. Leidvoll ist der Tod des Wunscherfüllten, zu tadeln ist der Tod des Wunscherfüllten. Auf diese Worte ist Subhadra, die Königin, in Tränen und Wehklagen ausgebrochen. Aber sie hat also zum großen König gesprochen: Alles, was lieb und angenehm ist, großer König, ist dem Fluche der Veränderlichkeit unterworfen, muss anders werden, muss sich wieder auflösen. So stirbt ein großer König nicht in Wünschen. Leidvoll ist der Tod des Wunscherfüllten. Zu tadeln ist der Tod des Wunscherfüllten. Und alsbald darauf ist der große König Sudarsana gestorben. Gleich wie Anando, wenn ein Hausvater oder der Sohn eines Hausvaters, der ein wohlbereitetes Mahl eingenommen hat, Behagen empfindet, so auch hat der große König Sudarsana das Gefühl des herannahenden Todes empfunden. Nach dem Tode aber ist er den guten Gang gegangen, empor in die Brahma-Welt. Fürwahr, erhaben war der Tod des großen Königs Sudarsana. Es war der Buddha selbst in einer seiner vorzeitlichen Existenzen in einem goldenen Zeitalter, dem infolge seiner Fähigkeit der Rückerinnerung wieder in seinem Gedächtnis aufleuchtete. Aber noch viel erhabener wird ihr Tod sein, wenn sie auch nur ein Sotapanno zweiten Grades, der erst auf dem Wege zur Sotapannaschaft ist, geworden sein werden. Denn der große König Sudarsana starb nur mit dem Bewusstsein, in brahmische Welt überzusiedeln. Sie aber werden, wenn sie auf dem Sotapanna-Pfade wandeln, in ihrer Todesstunde das Bewusstsein haben: Ich bin dir ewig gesichert. Ich werde den dunklen Tunnel des Todes durchschreiten, um in einer schöneren Welt wieder zu erwachen. Aber ich werde dann weiter aufwärts eilen, hinweg über die höchsten sinnlichen Himmel hinweg und hinweg auch über die Brahma-Welten, bis ich mir auf dem Gipfel angelangt, die Tore der Todlosigkeit öffnen und ich für ewig in die Herrlichkeit des Nirvana-Zustandes eintauchen. So gehen sie denn hin und gedenken sie an jeden der kommenden Tage, der Schrecken der Wiedergeburt. Dieses Denken wird die Natur notwendig auf den Sotapanna-Pfad führen und auf ihn erhalten und sie so zum glücklichsten Menschen machen, den die Erde trägt. Diejenigen von ihnen aber, denen die Einsicht in die Herrlichkeit des Ends, das Ideal des Nibbana-Zustandes noch nicht aufgegangen ist, deren Sehnsucht deshalb noch auf ein Himmelreich als den ihnen zunächst noch angemessenen Zustand gerichtet ist, wollen bedenken, dass diese Sehnsucht Aussicht auf Befriedigung nur hat, wenn sie noch vor ihrem kommenden Tode Wahlverwandtschaft mit einem Himmelreich in sich erzeugen. Um diese Wahlverwandtschaft zu verwirklichen, gebe ich Ihnen dieses Rezept mit auf den Weg. Gutes mit Bösem vergelten ist teuflisch. Böses mit Bösem vergelten ist tierisch. Gutes mit Gutem vergelten ist menschlich. Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Wie auch jene andere Mahnung, es soll der Mensch an jedem Tage den eigenen Wandel prüfen mit der Frage, wie stimme ich mit dem Tier noch überein? Was habe ich mit den Göttern schon gemeint? Dieses Rezept wird seine Wirkung umso sicherer tun, je häufiger es mit der Betrachtung der anderen vom erhabenen gesprochenen Worte verbunden ist. Ist nun Mönche einer in Werken, Worten und Gedanken übel gewandelt, so wird er beim Zerbrechen des Körpers nach dem Tode in die Gefangenschaft höllischer Welten gefangen gesetzt oder in die Gefangenschaft des tierischen Schoßes. Nicht kenne hier Mönche eine andere Gefangenschaft, die so schrecklich, so peinvoll, so hinderlich zur Erlangung der höchsten Sicherheit wäre, wie eben die Gefangenschaft in höllischer Welt oder im tierischen Schoß. Namo.